nicht gegen die Rotation pinkeln.
Oh, das wäre ein guter Spruch für unseren Weltraumkalender tatsächlich.
Ja, genau. Nicht gegen die Rotation pinkeln.
Der Götterkomplex, wir erschaffen gemeinsam mit euch ein Science-Fiction-Universum. Tag zusammen, Niklas hier und schön, dass ihr wieder den Weg zum Götterkomplex-Kanal gefunden habt. Und ich bin nicht der Einzige, der sich freut. Es freuen sich heute ganz viele hier im Studio. Unser Chatprogramm ist rappelvoll mit ganz vielen Talkgästen und ich grüße erstmal meine lieben Götterkomplex-Mitgötter. Tag nach Köln, Tag Philipp.
Ja, guten Tag. Ich bin gespannt, wer hier gleich alles noch so auftaucht, aber ja, hallo zusammen.
Und der andere Kollege, der andere Mitgott, er lebt auch an einem Fluss, der ist zwar nicht ganz so groß wie der Rhein, aber mindestens genauso schön. Herzlichen Gruß an die Lippe. Grüß dich, Orti.
Schönen guten Tag an alle da draußen. Hi.
Ja, und wir haben noch einen weiteren Gast und der hat tatsächlich im Götterkomplex schon mal einen Auftritt gehabt und anscheinend konnte er nicht genug von uns bekommen und wir natürlich auch nicht von ihm. Wir finden es richtig toll, dass er unsere Runde heute wieder bereichert, auch mit seinem Wissen und seinen Recherchen. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist, Florian Hobus.
Hallo, guten Abend. Ihr habt mich schon ein bisschen gewundert, dass ihr mich wieder haben wollt, aber ich bin gern dabei.
Geld löst all solche Probleme.
Florian, wir freuen uns wirklich außerordentlich, dass du uns wieder beehrst. Kurzer Reminder, der Florian ist schon mal da gewesen und hat einen wirklich tollen, spannenden Vortrag gehalten. Und zwar zum Thema Kühlsysteme in Raumschiffen und in Satelliten. Das war wirklich eine ziemlich coole Folge. Also ich habe wirklich verdammt viel gelernt. Und ja, dann haben wir ihm nochmal die ganz prominente Frage gestellt, möchtest du denn gerne wiederkommen? Er hat ja gesagt, jetzt ist er wieder da.
Juhu!
Gott sei Dank. Bevor wir allerdings starten, ist es zwischendrin noch ein bisschen was passiert. Das ist jetzt so ein bisschen off-topic, denn der liebe Philipp, der ist noch in einem anderen Podcast aufgetreten als der Götterkomplex. Philipp, was war denn da los?
Jo, das würde ich gerne euch einmal draußen vor den Endgeräten auch nochmal mit auf den Weg geben. Meine Frau und ich waren zu Gast bei dem Labroad Podcast. Das ist ein Reisepodcast und die haben immer unterschiedliche Gäste, die von längeren Reisen berichten. Und da gibt es wirklich wahnsinnig viele ziemlich spannende Aufgaben bzw. Reiseziele, die die Zuhörerinnen da beschreiben. Und ich glaube, oh, die sind wahnsinnig weit. Die sind schon irgendwie Folge 100 irgendwas.
Okay, wow.
Ja, die machen das schon, glaube ich, seit 2018 oder so.
Krass.
Aha. Also da ist richtig ein bisschen Holz irgendwie bei rumgekommen. Eben super spannend, kann ich voll empfehlen. Und die hatten uns auf jeden Fall, wir hatten uns mal connected über Instagram und die hatten uns gefragt, ob wir auch mal irgendwie da auftreten wollten, ob wir interessantere Reisen haben. Und ja, da war ich dann mit meiner Uganda-Reise, die wir vor 5 Jahren gemacht haben, tatsächlich ist es schon wieder her, waren wir da zu Gast und haben davon berichtet. Die Folge ist raus, also ja, die Bock auf Reisen haben, hört doch mal rein, Labroad, verlinken wir auch in den Shownotes und lasst einen lieben Gruß da. So, das war mein Shoutout hier.
Liebe Grüße gehen raus vom Götterkomplex. Ja, Philipp, aber schön, dass du jetzt auch wieder im Götterkomplex zu hören bist. Meine Güte, du kommst ja ganz schön rum. So soll das ja sein. Wer jetzt auch wieder zu hören ist, wir haben es ja gerade schon angedeutet, das ist der Florian. Er ist wieder da und er hat ein volles Skript, was ich persönlich ja schon mal wieder hart feier. Denn wir beschäftigen uns nach wie vor mit dem Weltraumkampf bzw. Konflikten und Krieg im Weltall. Ein riesiges Thema, das natürlich auch das ein oder andere Feld aufmacht, mit dem wir uns so eigentlich noch nicht beschäftigt haben, was aber trotzdem sehr wichtig ist, gerade wenn es darum geht, Science-Fiction-Geschichten zu schreiben. Denn ich kann mich daran erinnern, dass der Florian mal gesagt hat in der letzten Folge, er fände es immer ganz ulkig, wenn sich Raumschiffe in Science-Fiction-Filmen so bewegen würden wie normale Flugzeuge. Und da haben wir gedacht, jo, stimmt, das ist wirklich ein bisschen crazy. Und natürlich drängt sich dann die Frage auf, wie funktioniert das denn eigentlich, Fliegen im Weltraum? Was müssen wir beachten? Was macht das mit der Crew? Und was soll denn das Ganze? Und deswegen sind wir einfach total happy, dass Florian heute da ist. Florian, starte doch einfach mal. Worauf haben wir denn zu achten als Götterkomplex?
Ja, um das Thema, wie machen es andere, aufzugreifen. Also ich glaube, dass frühe Science-Fiction-Filme sich halt an den typischen Zweiter Weltkriegsfilmen orientiert haben, wo man so die typischen Dogfight-Szenen hatte. Das war das Publikum gewöhnt, da macht man dann einfach mal weiter damit. Wenn man jetzt an ja, dann vielleicht etwas modernere Sachen denkt. Da stehen sich dann zwei Schiffe gegenüber, die sich schön befeuern oder die tanzen so langsam um sich herum. Mhm. Das halte ich tatsächlich für fast noch realistischer. Also an sich ist der Weltraum so groß, du siehst nicht, dass du dich bewegst, wenn du nah genug bist, um dir irgendwas an den Kopf zu werfen, sozusagen. Ja. Also entweder bewegst du dich sehr schnell, dann bist du aber auch ganz schnell wieder weg. Mhm. Ja, und das ist, glaube ich, der Punkt, über den man hier intensiv reden kann. Was geht denn, was geht nicht? Über welche Maßstäbe muss man da nachdenken? Mhm. Es ist halt definitiv was ganz anderes, ob du ein Flugzeug fliegst oder ob du dich im All bewegst. Ja, wenn du ein Flugzeug fliegst, dann bist du halt innerhalb eines doch signifikanten Schwerkrafteinflusses der Erde. Mhm. Das heißt, dich zieht es einfach nach unten mit deinem Gewicht. Und dein Flugzeug ist ja typischerweise so gebaut, dass du ab einer gewissen Geschwindigkeit diese Kraft überwinden kannst. Und dann bleibst du erstmal stabil in der Luft. Und je nachdem, wie viel Auftrieb, wie viel Schub dein Flugzeug generiert, kommst du dann halt schnell nach oben oder nach unten. Und das ist ja das, was man jetzt in... keine Ahnung, wenn man sich die letzten Jahrzehnte Kampfflugzeuge anschaut, da gibt's halt eben die große Ladungen an Bomben irgendwo hinschaffen. Mhm. Da geht's halt eher drum, ich komme weit und hab viel dabei. Oder du hast halt die sehr, sehr wendig und schnell sind, irgendwelche Kampfjets. Die werden natürlich aber nur so wendig und schnell, weil sie halt eben Tragflächen haben und Steuerflächen, um die Richtung schnell ändern zu können. Es gibt noch ein bisschen Schubvektorsteuerung. Mhm, das heißt, genau. Da deutest du den Abgasstrahl schon mal in die richtige Richtung. F-22 oder so machen sowas. Oder ich glaube die F-35.
Die kann das auch tatsächlich, ja.
Sukhoi gibt es bestimmt auch ein paar. Da geht es dann schon eher in die Richtung zu dem, was du vielleicht im All machen würdest. Da hast du nämlich keine Luft, du hast keinen Auftrieb, du hast keine Tragflächen. Mhm. Da kannst du eigentlich nur durch gerichteten Schub deine Bewegung ändern.
Okay, das heißt, wir haben jetzt schon mal die wirklich signifikanten Unterschiede einmal ganz kurz herausgearbeitet. Wir haben eine Hör- und Sehgewohnheit, das hat man im Kino einfach adaptiert, um das Publikum abzuholen, und dementsprechend haben sich dann in den ersten Science-Fiction-Filmen oder die Science-Fiction-Filme, die so prominent geworden sind, auch bewegt wie Flugzeuge.
Ja, gerade George Lucas hat ja auch wirklich diese Zweiter Weltkrieg-Aufnahmen auch genommen und hat sie ja auch dann wirklich adaptiert. Das ist ja, also es ist wirklich auch interessant. Aber es hat uns halt auch wirklich auch geprägt in den Gewohnheiten, wie hat sich etwas zu bewegen. Mhm. Und auch, ne, du hast es jetzt ja gesagt, auch selbst in den moderneren Sachen findet man das ja dann auch schon mal wieder, dass eigentlich man versucht, die Sehgewohnheit des Zuschauers halt zu befriedigen, damit es nicht so befremdlich ist. Und genau den Knoten oder beziehungsweise das wollen wir heute auflösen durch deine Expertise. Denn das finden wir halt super spannend zu überlegen, wie kann man jetzt Bewegung im Rahmen von Science-Fiction-Geschichten, aber auch im Rahmen der eigentlichen tatsächlichen Gegebenheiten im Weltraum spannend erzählen und umsetzen.
Ich würde vielleicht kurz noch auf der Erde bleiben und dann so langsam aufsteigen wollen.
Ja. Wunderbar.
Einverstanden.
Ja, weil ich glaube, mit dem Teil auf der Erde, da können wir alle was anfangen. Ja.
Super.
Diese Schwerkraft, die ist, sag ich mal, entfernungsabhängig. Ja, also die nimmt mit der Entfernung ab. Ich glaube, quadratisch, wenn mich nicht alles täuscht. Das heißt, du hast einen schweren Körper, der erzeugt halt ein Schwerefeld, aber wenn du weit genug weg bist von dem schweren Körper, dann kriegst du gar nicht mehr so viel mit davon. Mhm. Wenn ich jetzt aber noch auf der Erde bin, dann habe ich halt quasi überall das gleiche Schwerefeld. Man merkt tatsächlich einen Unterschied zwischen den Polen und dem Äquator.
Aha, okay.
Am Äquator hat man etwas weniger gefühlte Schwerkraft, weil da habe ich eine höhere Rotationsgeschwindigkeit.
Mhm.
Ja, deswegen ist es eigentlich günstig, so wie die Europäer aus Neuguinea zu starten, aus Kourou, weil da bist du äquatornah, hast ein bisschen weniger, gegen das du kämpfen musst, und du erreichst andere Inklinationen. Das ist noch ein Nebeneffekt. Also wie welcher Winkel kann dein Orbit einnehmen.
Mhm, okay.
Aber an sich, ich meine, der Unterschied ist jetzt nicht riesig. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass du am Pol plötzlich doppelt so schwer bist, so, da geht es um ein paar Prozent.
Okay, schade. Ich habe mich nämlich gerade schon gefreut, dass ich auf den Bahamas weniger wiegen würde als hier und dass mein Gewicht auf der Waage nur deswegen so hoch ist, weil ich hier auf der Nordhalbkugel lege. Aber gut.
ja, ein bisschen. Na, du könntest an den Polen trainieren, dann hast du mehr, Widerstand und dann also musst du mehr Masse mit dir rumtragen.
Tue ich eh
und dann
schon.
Gehst du dich wiegen am Äquator, ja, dann wird's super. Wenn ich jetzt irgendwas in den Orbit bringen will, dann muss ich natürlich diese Schwerkraft überwinden. Ja, das heißt, ich brauche halt irgendeine Rakete, die diesem einen G, also einmal Erdbeschleunigung, entgegenwirkt. Mhm. Idealerweise willst du da mehrere G Schub aufbauen, um auch in einer vernünftigen Zeit nach oben zu gelangen. Mhm. Aber man könnte sich seine Rakete natürlich so bauen, dass sie genau ein G schafft. Ja, dann hebt sie vielleicht gerade so ab, aber dann bleibt sie stehen. Und wenn der Treibstoff leer ist, dann steht sie halt wieder am Boden. Mhm. Wäre ein bisschen unpraktisch. Ja. Aber du wärst in der Zeit, würde sich die Rakete eben nicht von der Erde entfernen. Also du brauchst einfach eine höhere Beschleunigung als dieses eine G. Mhm. Weil dieses eine G, das zieht dich halt immer zu Boden.
Okay.
Wenn man dann mal eine gewisse Geschwindigkeit erreicht hat und man die Richtung seiner Beschleunigung richtig einstellt, kommt man dann irgendwann auch in einen stabilen Orbit um die Erde herum. Es gibt da einen Begriff, der heißt Fluchtgeschwindigkeit. Mhm. Also man muss eine gewisse Geschwindigkeit erreichen, um das Gravitationsfeld der Erde so überwinden zu können, dass ich eben nicht wieder runterfalle. Mhm. Ich muss das natürlich dann noch in die richtige Richtung lenken, mhm. aber wenn ich diese Geschwindigkeit nicht aufbringen kann, dann kann ich nicht im Orbit bleiben.
Okay.
Also die Erde hat am Äquator eine Fluchtgeschwindigkeit von 11 Kilometer pro Sekunde.
Mhm. Ach, Wahnsinn.
Ja, das heißt, um von der Erde in einen stabilen Orbit zu kommen, muss ich eine Geschwindigkeit von 11 Kilometer pro Sekunde aufbauen. Beim Mond bräuchte ich nur 2 Kilometer pro Sekunde. Mhm. Also um vom Mond wieder wegzukommen, ist es deutlich einfacher, als von der Erde wegzukommen, weil die Schwerkraft da eben deutlich niedriger ist als auf der Erde.
Okay.
Ja. Der Mars hat zum Beispiel nur die Hälfte der Fluchtgeschwindigkeit. Ja. Also je nach Körper, von dem ich mich entfernen will, muss ich halt entsprechend eine gewisse Geschwindigkeit aufbauen. Mhm. Wenn ich quasi mich aus dem Orbit der Erde um die Sonne entfernen will, ja, dann habe ich quasi die Fluchtgeschwindigkeit, die zu unserem Orbit gehört letztendlich, also zum Orbit der Erde um die Sonne. Da muss ich zum Beispiel 42 Kilometer pro Sekunde aufbauen, um aus diesem Umfeld der Erde rauszukommen. Mhm. Ja. Also wenn ich jetzt Richtung Mars fliegen will oder so, dann muss ich mich halt erstmal so schnell bewegen, damit ich überhaupt eine Chance habe, diesen Einflussbereich zu verlassen.
Ja, krass.
Das heißt aber, wenn ich mal geschafft habe, was in den Orbit zu bringen, der Erde, also mit 11 Kilometer pro Sekunde, dann muss ich es wiederum schaffen, nochmal 30 Kilometer pro Sekunde draufzulegen, mhm. um dann überhaupt mal weiters wegzukommen. Ja? Mhm. Also der Schritt von der Erde in den Orbit der Erde ist ein deutlich kleinerer als wenn ich dann
von der Erde weg will, ne?
Als wenn ich wirklich weit weg will. Ach krass, sozusagen.
Das hätte ich nämlich zum Beispiel in meinem Kopf wieder ganz anders interpretiert, weil ich gedacht habe sozusagen, ich bin ja jetzt nah am Planeten dran, da jetzt muss ich ganz viel Kraft aufwenden, um quasi vom Planeten wegzukommen, aber schwupps bin ich im Orbit, so scheint es ja, dann bin ich ja schwerelos, stimmt ja auch gar nicht, werde ja weiterhin angezogen, aber man denkt irgendwie, sobald jetzt eine Rakete im All ist, dann ja, dann ist alles leichter sozusagen. Aber krass, also das ist ja auch schon mal ein total cooler Fakt, dass man dann nochmal deutlich mehr Energie braucht außerhalb des Orbits, um dann noch weiterfliegen zu können.
Ja, weil letztendlich bist du gar nicht schwerelos, du bist in einem Kräftegleichgewicht zwischen der Schwerkraft, die dich zum Planeten zieht, und der Scheinkraft, Zentrifugalkraft, die dich quasi eben gleich schnell wegzieht sozusagen. Ja. Deswegen bist du schon in einem Kräftegleichgewicht, aber es absolut gesehen bist du halt trotzdem noch in einem Gravitationsfeld.
Mhm.
Ja, beziehungsweise du kreist ja noch um die Sonne herum. Ja, du bist ja in einem Orbit um die Sonne, so wie es die ganze Erde ist. Ja, und da musst du ja dann auch wieder wegkommen.
Wenn du sagst, da muss ich wegkommen, über was für Distanzen spricht man denn dann? Wenn ich jetzt sage, ich möchte wirklich dieses Gravitationsfeld verlassen, ab was für einer Distanz? Also ich stelle mir natürlich immer vor, ich komme von einem Gravitationsfeld ins nächste. Also ich fliege jetzt irgendwie weg, irgendwann bin ich Richtung Mars, dann werde ich ja vom Mars angezogen. Oder da ist der nächstgrößere Planet und alle. Das sind ja ganz viele Gravitationsfelder, die da irgendwie auf mich wirken, weil ich ja tatsächlich nicht einfach nur schwerelos bin, sondern ständig eigentlich diese Kräfte umherringen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich möchte jetzt irgendwie wegfliegen, ab wann ist denn diese Kraft quasi, nimmt die so stark ab? Oder dass ich dann sage, jetzt bin ich tatsächlich schwerelos? Oder geht das überhaupt?
Die Kraft letztendlich nimmt ab, mit dem Quadrat des Abstands. Also wenn du jetzt doppelt so weit weg von der Sonne bist, dann hast du nur ein Viertel der Kraft, die auf dich wirkt. Ja, also es wird schon weniger, aber null wird es
wahrscheinlich nicht.
De facto nicht. Mhm. Oder selten. Und ich meine, in einem realen Sonnensystem ist es natürlich so, es gibt ja nicht nur die Sonne. Ja, der Jupiter ist auch gar nicht so klein. Mhm. Das ist schon auch ein großes Ding. Der Jupiter hätte eine Fluchtgeschwindigkeit am Äquator von 60 Kilometer pro Sekunde.
Guck mal.
Ja, also es gibt ja schon einige große Körper im Sonnensystem. Das heißt, egal wo du dich befindest, letztendlich übt jeder Körper im Sonnensystem eine Gravitationswirkung auf jeden anderen aus.
Richtig.
Für die leichten Körper ist es halt sehr, sehr klein. Also ich meine, wenn wir mit einem Satellit um die Erde kreisen, dann kreist auch gleichzeitig die Erde um den Satellit. Also beide kreisen um den gemeinsamen Schwerpunkt, aber die Entfernung vom Erdschwerpunkt, die ist so klein, das ist egal, sage ich mal. Ja. Aber wenn man sich das Erde-Mond-System anschaut zum Beispiel, der Mittelpunkt dieser gekoppelten Drehbelegung, dann liegt nicht im Schwerpunkt der Erde, sondern eben ein Stückchen zum Mond hin verschoben. Mhm. Weil der natürlich doch eine signifikante Masse hat.
Das Thema hatten wir auch schon mal bei dem Entdecken von Exoplaneten. Da gab es ja auch verschiedene Methoden, wie man Exoplaneten entdecken könnte. Unter anderem ja, indem man Sonnen beobachtet und feststellt, die wackeln irgendwie, weil natürlich andere Schwerkräfte an dieser Sonne eben rütteln, nämlich diese Exoplaneten.
Genau. Und wenn der Planet groß genug ist, dann siehst du es tatsächlich. Mhm.
Ja, das heißt, so ein klassischer Irrtum ist, ich kann jetzt nicht mit meiner Rakete mal eben aus dem Erdorbit raus und dann bin ich in einer Art Schwerelosigkeit und in einer also Kräftelosigkeit und kann einfach losdüsen, sondern bin eigentlich, egal wo ich mich befinde, immer den Schwerkraftverhältnissen halt eben auch von den ganzen Himmelskörpern in meinem Sonnensystem ausgesetzt. Ne? Auch wenn natürlich die Kräfte, die darauf wirken, unterschiedlich sind, je nach Distanz. Aber das war mir im Vorfeld auch gar nicht so klar, auch erst im Näheren, als ich mich so grob damit beschäftigt habe, dass ja ständig eigentlich alle Player aneinander ziehen und sich gegenseitig mit Kräften beeinflussen. Das ist ja auch super interessant.
Nee, das siehst du ja auch zum Beispiel bei den Monden des Jupiter, die ja einen krassen Vulkanismus mitunter haben, weil eben der Jupiter mit seiner Gravitation immer zerrt und drückt an diesen Planeten. Ne?
Mhm. Wir hatten ja gerade eben darüber gesprochen, dass wir diese Sehgewohnheiten haben, so typisch auf der Erde. Ich meine, wir leben auf der Erde, so wir kennen natürlich, ja, wir wissen, dass irgendwas runterfällt, wenn man es halt loslässt. Und deswegen, glaube ich, ist das so eine krasse Erkenntnis und lassen vielleicht auch viele Science-Fiction-Serien halt außen vor oder Science-Fiction-Bücher außen vor, eben diese spezielle Himmelsmechanik. Und Florian, vielleicht kannst du da mehr zu sagen, wie ist denn das jetzt, wenn ich von einem Schwerkraftfeld, also sagen wir mal, ich bin jetzt hier auf der Erde, umkreise in meinem schönen Orbit und möchte jetzt wirklich einfach zum Mars, weil wir gerade gelernt hatten, ich muss dann einfach beschleunigen, klar, und dann bin ich auf einmal beim Mars oder hast du da irgendwie, ja, oder ist das wahrscheinlich deutlich komplizierter, oder?
Also es gibt verschiedene Methoden, um sowas zu bewerkstelligen. Es hat sich was etabliert, das nennt sich Hohmann-Transfer. Mhm. Der Hohmann-Transfer ist eben eine Art, deinen Orbit zu verändern, um einen anderen zu erreichen. Mhm. Das funktioniert zum Beispiel, wenn ich in einen geostationären Orbit will, von der Art her genauso, wie wenn ich zum Mars wollte. Beim geostationären Orbit, ich bleib mal da, weil da habe ich nur die Erde. Ja, aber das können wir dann gleich weiterspinnen in Richtung Mars. Wenn ich jetzt in einen geostationären Orbit will, das heißt, es ist ein Orbit, der dreht sich so schnell um die Erde, wie die Erde sich selber dreht. Mhm. Also die ganzen Fernsehsatelliten, auf die man seine Schüssel ausrichtet, die stehen ja immer an derselben Stelle, relativ zu uns. Das heißt, die sind in so einem sogenannten geostationären Orbit. Der hat die gleiche Umlaufdauer wie die Erde selber. Ja. Deswegen muss ich meine Schüssel nicht nachführen, sondern die guckt immer nach, was weiß ich, 9 Grad Ost oder was weiß ich, irgendwohin. Mhm. Wenn ich das machen will, dann gucke ich erstmal, dass ich in einen niedrigen Erdorbit komme. Und wenn ich dann an der gegenüberliegenden Position bin, von da, wo ich nachher hin will, ja, dann gebe ich Gas.
Aha, okay.
Also wir nehmen jetzt mal an, ich hätte einen kreisrunden Orbit um die Erde. Wenn ich dann Gas gebe, was dann passiert, dann verschiebt sich das gegenüberliegende Ende des Kreises. Dann mache ich den Kreis größer, der wird zu einer Ellipse.
Aber eben auf der gegenüberliegenden Seite, ne? Mhm.
Auf der gegenüberliegenden Seite, genau. Ja, das heißt, man spricht da vom Perigeum und vom Apogeum. Perigeum ist das Nahe und Apogeum ist das Ferne. Mhm. Also wenn ich jetzt in einem kreisrunden Orbit bin und dann beschleunige ich in die Richtung, in die ich fliege, dann wird mein Punkt zum Perigeum, also das ist dann der nächste Punkt, näher komme ich dann dem Himmelskörper, um dem ich mich bewege, nicht mehr. Und das 180 Grad weiter ist dann quasi das Apogeum. Und das schiebe ich dann so lang raus, bis ich dann halt eben auf meiner gewünschten Zielbahn bin, also jetzt in diesem Beispiel der geostationäre Orbit. Wenn ich dann die nötige Geschwindigkeit erreicht habe, um da hinzukommen, dann schalte ich mein Triebwerk aus und dann warte ich erstmal eine ganze Weile.
Okay.
So, wenn ich dann jetzt mich dem Apogeum nähere, dann muss ich wieder beschleunigen in Flugrichtung und dann verändere ich aber die andere Seite, also das Perigeum. Das heißt, dann beschleunige ich wieder so lange, bis ich wieder einen Kreis habe, quasi. Ja. Und diese beiden Manöver, die nennen sich eben Hohmann-Transfer. Das ist eine Art, um sag ich mal, von einem Orbit in einen höheren oder einen niedrigeren Orbit zu kommen.
Das ist sehr spannend. Philipp hatte sowas schon mal angedeutet, weil er nämlich so ein lustiges Computerspiel mal gespielt hat.
Ja. Ich wollte das gerade sagen, ich muss einfach so schmunzeln die ganze Zeit, denn ich halte diesen Hohmann-Transfer, ich mache auf der einen Seite des Orbits etwas, das wirkt sich auf die andere Seite aus. Das ist so kontraintuitiv, dass man, also ich habe da ein Riesenproblem, mir das vorzustellen, beziehungsweise hatte ich, bevor ich, und ich muss jetzt einfach das mal erwähnen, Kerbal Space Program gespielt habe. Insbesondere Kerbal Space Program 2. Ich habe keine Ahnung, wie wirklich realistisch das ist, aber ich habe dadurch zumindest das Gefühl, dass ich absolut nachvollziehen kann, wie das mit diesen Orbits ist und mit den Hohmann-Transfers und so weiter. Florian, kennst du das auch?
Ich kann das absolut empfehlen.
Ja.
Also okay, ich muss gestehen, ich habe zwar den Quatsch mal studiert, aber beim Spielen von Kerbal Space Program sind mir einige Sachen klar geworden, die mir davon nicht klar waren.
Cool.
Da gibt es auch, hatte Philipp uns letztes Mal auch einmal gezeigt, als wir so ein bisschen gesprochen haben, wir machen die Folge mit dem Florian und wie kompliziert diese Mechanismen zum Teil sind oder wie Philipp gerade gesagt hat, wie unintuitiv auch, wenn man das jetzt nur gerade hört. Und da ist vielleicht auch noch eine Empfehlung, dass es eine schöne Videoreihe gibt, was man sich auch auf YouTube angucken kann. Das können wir auch in die Shownotes packen. Da gibt es von diesem Spiel quasi immer so kleine Erklärvideos, wie gewisse Mechanismen im Weltall funktionieren. Da ich ein visueller Mensch bin, hilft mir das total, das nochmal einfach anzugucken. Und für alle Leute, die das wirklich, also jetzt so die ganz hart Science-Fiction-Nerds und Leute, die da auch einfach diese Physik wirklich genauer verstehen wollen, hilft das als visuelles Medium auf jeden Fall nochmal. Und diese Videos sind sehr schön grafisch umgesetzt, sind so ein bisschen so in so einem Comic-Stil, dass man das auch als Laie ganz gut nachvollziehen kann. Denn mir geht es auch tatsächlich genauso. Ne? Das, was du gerade so schön erklärt hast, ist aber ein ganz schöner Gedankensprung, den man machen muss, wenn man, sag ich mal, sich noch nie mit solchen Themen auseinandergesetzt hat und gedacht hat, ja, wieso, Rakete ab in Orbit und dann vielleicht noch ein bisschen Gas geben und dann ist aber auch gut. Ne? Und so ist es ja bei weitem nicht.
Was ich da auch sehr spannend fand, wo mir auch gewisse Sachen klar wurden, es ist genau dieses Kontraintuitive. Ja? Man ist es halt gewohnt, in einem System zu denken, wo man einfach mal steht. Mhm. Ja, und wenn ich irgendwo hin will, dann gebe ich halt Gas nach dahin. Ja? Oder dann schlage ich halt mein Lenkrad ein und dann fahre ich nach rechts. Entschuldigung.
Ja. Ja.
Also, da wird es ja schon wild, wenn ich im Flugzeug sitze, weil typischerweise, wenn ich nach rechts fliegen will, dann kippe ich ja mein Flugzeug nach rechts, damit ich meinen Auftrieb in die richtige Richtung kriege und dann fange ich so langsam an, Bogen zu machen. Ja. Natürlich könnte ich auch einfach meinen Steuerruder nach rechts drehen, aber das ist so ineffektiv. Das macht man typischerweise nicht. Mhm. Macht man nur zur Korrektur. Und im All ist es halt nochmal eine Spur anders, weil ich stehe halt nicht, sondern ich bewege mich halt mit einer unglaublich hohen Geschwindigkeit um meinen anderen Körper herum und ich falle ja ständig an der Erde vorbei. Ja,
man ist ständig im Zustand des freien Falls, ne? Also
genau, du bist so schnell, dass du an der Erde vorbeifällst. Und du wirst auch ständig in eine andere Richtung beschleunigt. Ja? Also die Erde zieht ja ständig mit einem G an dir. Ja? Das heißt, die lenkt im Prinzip deine Bahn eben, die krümmt deine Bahn, so dass du einmal drumherum fliegst, wenn die Geschwindigkeit stimmt. Also so wie wenn du bei den Bundesjugendspielen deinen Ball wirfst, ja, der macht auch irgendeinen Pissbogen, dann liegt er halt wieder da. Wenn du das Ding schnell genug wirfst, dann bist du im Orbit letztendlich. Ist genau das Gleiche, nur dass du halt ein bisschen schneller bist. Ja. Aber dieses, du fällst runter, das passiert immer die ganze Zeit. Du triffst halt nie.
Bundesjugendspiele, für mich ein schwieriger Vergleich, bleibt weiter als ein paar Meter, ist mein Ball nie geflogen.
Ja, Teilnehmerurkunde und keine Leistungsurkunde, ne? Da sind wir uns, glaube ich, alle einig, oder?
Ja, kein Kommentar. Genau. An dieser Stelle kein Kommentar, bitte.
Ja, weil wenn man es intuitiv denken würde, würde ich ja sagen, ich beschleunige in Richtung Erde.
Ja.
Ja, ich richte mein Triebwerk so aus, dass ich in Richtung Erde gucke und dann gebe ich Gas.
Ja, genau.
Und was ich damit nur erreiche, ist, ich verdrehe meinen Orbit. Also ich halte mein, der Punkt, an dem ich bin, der bleibt immer gleich und ich drehe dann einfach den Orbit nach links oder nach rechts. Ich schiebe die Erde aus dem Zentrum raus. Das kann vielleicht schon klappen, um irgendwann die Erde zu treffen. Aber eigentlich will ich nach hinten gucken und bremsen, um mein anderes Ende so nah an die Erde ranzudrücken, dass ich da die Erde treffe.
Viele, viele traumatische Erlebnisse in Kerbal Space Program 2 kommen in deine Erinnerung. Die Rakete falsch konstruiert, du machst den Gravity Turn nicht. Also du guckst, die Rakete immer ist praktisch, gibt immer Schub Richtung Boden, ist im Weltraum. Denkst du, geil, ich bin im Weltraum und die Schub geht weiter. Und dann kann man sich die Umlaufbahnen anschauen, die du erreichst. Und du denkst, wow, ich bin ja mega weit weg. Aber dann drehe ich auch ziemlich schnell und stürze eigentlich fast senkrecht zu meiner Flugbahn, wo ich hochgefallen bin, wieder runter. Ne? Was ich vergessen hatte, ist, die Rakete eben wegzudrehen von der Erde.
Genau.
Wirklich, da kann ich mich daran erinnern, dass ich denke mir so, wow, also es hat gebraucht, das Spiel ist nicht ganz ohne.
Ich habe jetzt also dieses Manöver gemacht, das mache ich jetzt ein paar Mal und ich erwarte...
Nee, das machst du einmal.
Ach, einmal?
Also wenn wir jetzt sagen, wir wollen vom niedrigen Erdorbit in den geostationären Erdorbit kommen, du zündest einmal für eine gewisse Zeit deine Triebwerke in dem niedrigen Erdorbit, dann kommst du auf einen elliptischen Orbit und wenn du quasi am äußersten Ende der Ellipse bist, dann gibst du Gas und machst wieder... deinen kreisförmigen Orbit draußen, dann bist du im geostationären Orbit.
Okay, das haben wir jetzt geschafft.
Das haben wir jetzt geschafft, genau.
Gut.
An sich ist es ähnlich, wenn du jetzt zum Mars wolltest. Du bist jetzt hier in irgendeinem Art niedrigen Erdorbit. Du beschleunigst auch und versuchst dann halt die Ellipse dort hinzuziehen, wo der Mars sein wird, wenn du auch da bist.
Ja, das ist ja auch so verrückt. Also das hatten wir ja auch schon mal so ein bisschen thematisiert. Und wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ist es ja auch klar, dass die Reisegeschwindigkeit zwischen zwei Planeten nicht konstant ist, sondern halt die Planeten sich ja in verschiedenen Achsen um die Sonne bewegen. Und dass man dann teilweise ja Reisedauern auch hat, wo man sagt, okay, jetzt ist der Mars entweder 6 Monate von mir entfernt oder deutlich mehrere Monate. Und das muss ich ja schon zum Start meiner Reise, ich ja überlegen, wo ist der Mars denn dann? Mhm. Weil wir, ne, wieder unsere Seh- und Hörgewohnheiten ist, ich fliege zum Mars, der Mars befindet sich ja auf XY-Achse so und so. Und das stimmt ja nicht, der bewegt sich halt. Das heißt, zum Startpunkt muss ich genau wissen, wenn ich da sein will und das auch effizient dann auch eben landen will, dann muss ich das ja genau erreichen. Und wahrscheinlich gibt es auch gar nicht so eine hohe Fehlertoleranz auf der Reise, wenn, sag ich mal, jetzt mein Triebwerk mal zwischendurch versagt und dann der Mars halt mal weitergeflogen ist, dann komme ich ja mitunter gar nicht an.
Das wäre doof, ja. Also Tipp, wenn ich so interplanetare Missionen mache, ich gehe davon aus, dass die schon beim Design ihrer Mission sich überlegen, was für Voraussetzungen brauchen sie denn, damit es klappen kann. Und die arbeiten dann halt auf ein gewisses Startfenster hin. Also wie du sagst, es gibt halt günstigere Konstellationen deiner Planeten zueinander, wo du halt eine kürzere Reisedauer hast oder halt ungünstigere. Ja. Aber auch wenn ich jetzt irgendwas in einen ganz speziellen Erdorbit bringen will, das geht auch nicht immer. Da habe ich halt gewisse Fenster, da klappt es dann. Und wenn ich das verpasse, dann muss ich halt eine gewisse Zeit warten. Ja. Und das ist beim Mars nicht... Oder egal, wo du hin willst. Ja, also es gibt günstigere Arten, sowas zu machen, und es gibt ungünstigere. Und ich glaube schon, dass es da eine gewisse Toleranz gibt. Ja, also du musst nicht die eine Sekunde treffen und dann muss nicht alles perfekt laufen. Dann brauchst du halt ein bisschen mehr Sprit oder so. Aber ich glaube, so gewisse Korrekturen kannst du dann schon in Kauf nehmen.
Ja, wie du schon sagst, also solche Operationen werden natürlich auch sagen, im Falle von dem gibt es Alternative B, Alternative C, Alternative D, muss man ja auch so machen. Also wenn man da jetzt keine Alternativpläne in der Hinterhand hätte, dann wäre man schon blöd. Aber ich finde es trotzdem auch witzig, wenn ich jetzt gerade über den Götterkomplex und über Storytelling nachdenke, dass so eine total wichtige Versorgungseinheit oder so mal einen Planeten erreichen soll. Und dass man mit sowas spielt, wo man sagt, die sind extrem abhängig von der und der Lieferung als Beispiel. Und man weiß, das ist alles in Bewegung und setzt jetzt zum Beispiel die Flugbahn von diesem Versorgungskonvoi oder sowas ein bisschen außer Gefecht oder sowas. Und dann kommen die einfach nicht an und fliegen einfach aneinander vorbei. Na, das ist,
genau.
Das ist ja auch eben etwas, was oft nicht so klar ist, weil wir dann denken, ja, wir sehen ja halt eben, oder wir haben halt diese Gewohnheit zu sagen, das befindet sich alles an einem Ort und dass wir uns ständig bewegen, ist ja auch oft gar nicht so klar. Und dass eben auch die Reisegeschwindigkeiten und die Art und Weise, wie ich meine Reise auch vom Treibstoffverbrauch und all den ganzen Parametern anpassen muss, ist halt super faszinierend.
Kleiner Filmtipp an dieser Stelle, Der Marsianer. Da wird nämlich auch ganz viel über dieses Thema debattiert, gerade weil man ja versuchen möchte, diesen Kollegen wieder vom Mars zurückzuholen. Gehen wir mal weiter im Text. Mhm. Also wir haben jetzt eine Methode gefunden, um den Mars zu erreichen. Florian, du hast gerade gesagt, es gibt ein Manöver, um das durchzuführen. Das ist auch irgendwie erprobt. Wir sind ja auch de facto schon auf dem Mond gewesen. Die Frage, die sich uns da jetzt natürlich nochmal stellt, wir wissen jetzt, okay, wir haben jetzt verschiedene Geschwindigkeiten, die wir brauchen, um den und den Orbit zu erreichen oder aus dem Gravitationseinfluss der Sonne oder diesen System Sonne-Erde beispielsweise herauszukommen. Da reden wir ja aber tatsächlich über das Thema freier Fall. Das habe ich ja richtig gehört. Da gibt's dann natürlich noch andere Faktoren, die so eine Reise interessant machen, auch gerade für so ein Science-Fiction-Universum oder Raumfahrt in Gänze. Und da stelle ich mir jetzt zum Beispiel vor, ich meine, du schießt hauptsächlich Satelliten irgendwie ins All oder bist daran beteiligt. Was passiert denn, wenn ich da Menschen an Bord habe? Na, also ich erinnere mich so an Filme wie jetzt Aufbruch zum Mond oder ganz klassisch Apollo 13. Wo man auch mal die Menschen in der Rakete sieht und auch weiß, die sind halt unheimlichen G-Kräften noch ausgesetzt, weil man ja irgendwie hochkommen muss, ne, und da irgendwie in einen Orbit kommen muss. Wie sieht denn das da aus mit der Belastung für den Menschen?
Was ihr vielleicht schon gesehen habt, wenn ihr irgendwelche Filme, also was heißt Filme, Dokumentationen geschaut habt, wenn es um gerade so Raketenstarts geht, typischerweise liegen die Leute da drin. Mhm. Also wenn du reinschaust, dann sieht es so aus, als würden sie liegen. Mhm. Ja, das liegt einfach an der Tatsache, dass wenn du beschleunigst, also wenn die Rakete beschleunigst, dann fühlt es sich so an, als würdest du dem Auto heftig aufs Gaspedal drücken oder das Flugzeug würde halt gerade Gas geben. Sprich, die Kraft, die auf dich wirkt, die drückt dich nach hinten. Mhm. Und das ist tatsächlich eine, angenehm ist vielleicht das falsche Wort, aber recht erträgliche Art, beschleunigt zu werden. Und zwar hat es mit unserer Gewohnheit, an dieses eine G zu tun, auf dem wir typischerweise stehen, also diese einfache Erdbeschleunigung nach unten. Unser Körper ist daran gewohnt, dass diese Kraft vorherrscht und der Kreislauf ist eben daran gewohnt, das Blut gegen diese Kraft zu pumpen, also vom Herz zum Kopf, schon recht wichtig, dass da oben Blut ankommt.
Ja, doch.
Und auch wieder aus den Füßen rauszuziehen, sozusagen. Wenn ich mich jetzt hinlege, ja, das macht mir, wenn es einem nicht so gut geht, man legt sich mal hin und macht seinen Kreislauf einfacher, weil ich muss halt nicht diese 40 cm Blut zum Kopf pumpen, beziehungsweise aus den Füßen rausholen. Oder man legt sogar die Füße hoch, wenn es einem kreislaufmäßig nicht so gut geht, damit der Kreislauf an sich leichter hat. Mhm. Wenn ich mich jetzt hinlege bei einer großen Beschleunigung, dann wirkt diese Beschleunigung über den ganzen Körper gleichmäßig. Mhm. Ja, dann gibt es eben nicht den Fall, dass das Blut plötzlich in meine Füße will oder in meinen Kopf. Mhm. Ja. Das sind Effekte, die ich habe, wenn ich ein Flugzeug fliege. Wenn man jetzt so eine schöne Kurve fliegt, direkt nach dem Abheben vom Flugplatz, wenn der Airliner schön die 60-Grad-Kurve einleitet oder so, da spürt man ja schon, es drückt einen ein bisschen in den Sitz. Es ist natürlich schön, dass es direkt nach unten geht, ja, das kann man ganz gut verkraften. Aber wenn das eine gewisse Schwelle überschreitet, dann fängt eben an, der Körper nicht mehr ganz so gut zu funktionieren. Also wenn ich jetzt, wenn jetzt ein normaler Mensch von uns in den Kampfjet steigen würde, auf den Co-Pilotensitz.
Um und Gottes Willen, aber okay, wir gehen mal davon aus.
Und der trainierte Mensch da vorne macht ein paar Manöver, die er doch ganz gut verkraftet, dann bist du einfach weg. Mhm, ja. Das kriegst du gar nicht mehr mit. Letztendlich gibt es da verschiedene Stufen, die du erfährst. Wenn ich jetzt stark nach oben beschleunigt werde, dann ist es eben so, dass so langsam Körperfunktionen beeinträchtigt werden. Das beginnt mit dem Sehen. Also ich verliere Farbsehen. Es kann auch sein, dass ich so einen Tunnelblick kriege. Ich verliere periphere Sehen. Kann, wenn man weiter die Beschleunigung steigt, dazu führen, dass ich gar nichts mehr sehe. Also ich bin noch bewusst bei Bewusstsein, aber ich sehe gar nichts mehr, weil die Versorgung im Kopf eben nicht mehr ausreicht, die Nerven zwischen Auge und Hirn gescheit zu versorgen.
Ich glaube, das ist so unangenehm. Also können wir vorstellen, das ist unfassbar unangenehm.
Horrorszenario.
Also letztendlich, wenn man das weiter treibt, kann das auch dazu führen, dass man eben tatsächlich bewusstlos wird oder gar stirbt, wenn dieser Zustand der Unterversorgung länger anhält. Mhm. Was man bei einem Flugzeug macht, ist, man hat zum einen haben die Piloten ein gewisses Training. Die lernen halt eben ihren Körper so anzuspannen, dass es halt nicht das ganze Blut nach unten sackt. Und die haben auch typischerweise Anzüge an, die Adern abschneiden, sagen wir mal. Das heißt, das Blut kann gar nicht so weit nach unten sacken.
Ja, das sind diese Anti-G-Hosen, ne? Die sich da irgendwie so aufblasen. Da kann man auch so eine Pressatmung irgendwie machen. Das habe ich auch schon mal in so einer Doku irgendwie gesehen.
Genau, also sowas kannst du machen. Und so einen Effekt willst du natürlich vermeiden, wenn du ins All fliegst, weil eh schon stressig genug. Das heißt, die liegen dann halt. Und da hast du eben nicht den Effekt, dass es dir das Blut in die Beine drückt, sondern dich drückt es halt einfach nach hinten. Mhm. Aber jetzt für deinen Kreislauf gesehen, bist du ja trotzdem noch eben. Ja, weil an jeder Stelle deines Körpers drückt es halt mit 3G oder wie viel auch immer nach hinten. Aber wenn du dann immer noch horizontal liegst, relativ zu diesen 3G, dann kann dein Blut trotzdem ja noch gemütlich zirkulieren. Ja. Also damit kommt dein Körper zurecht. Wenn man jetzt ein bisschen wilder rumspinnt, ja, wenn ich jetzt nicht nur in der Rakete sitze, sondern wenn ich irgendwelche abgefahrenen Sachen machen will, es gibt tatsächlich ein paar Richtungen, die man besser verträgt und die man nicht so gut verträgt. Also dieses stark beschleunigt werden, also Flugzeug auf der Startbahn, ja, das verträgt man eigentlich ganz gut. Da ist man eigentlich sehr robust dagegen. Abbremsen ist ähnlich gut. Was ganz schlecht ist, wenn man nach unten beschleunigt wird. Also quasi das Gegenteil von dem, was ich gerade beschrieben habe, mit das Blut wird in die Beine gedrückt. Wenn das Blut in Richtung Hirn gedrückt wird, da reichen dann 2 bis 3 G und man sieht dann zwar noch, aber man sieht rot, weil es einem das Augenlid, das blutüberfüllte Augenlid vor die Augen schiebt. Ja. Da können Adern platzen im Hirn und sonst wie. Also das geht doch recht schnell, dass da dann der Körper gar nichts mehr will. Mhm. Und das ist tatsächlich ein großer Faktor zwischen, was vertrage ich bei der Beschleunigung nach unten, was vertrage ich bei der Beschleunigung nach oben. Also wie gesagt, 2 bis 3 G vertrage ich, wenn ich nach unten beschleunigt werde, also mein Blut in den Kopf steigt. Ein trainierter Kampfpilot verträgt 9 G in die andere Richtung. Mhm. Da ist es quasi Faktor 3 sogar. Mhm. Also da gibt es definitiv eine Vorzugrichtung. Ja, also alles, was eine Kraft in Richtung der Körperlängsachse oder der Hochachse des Körpers erzeugt, das sind die schwierigeren Sachen. Okay. Aber vorne, hinten, rechts, links ist jetzt zumindest, was jetzt Kreislaufsystem und Platzen von Adern und so angeht, ist da der Punkt.
Aber klar, du hast es jetzt ja dazu auch gesagt, das ist ja für einen kurzen Zeitraum. Es geht ja, also, ne, man kann sagen, okay, das ist erträglich, ne, das kann ein trainierter Mensch kann das aushalten, aber der Zustand muss ja irgendwann auch in einer Rakete, also ich will ja jetzt wahrscheinlich nicht die ganze Zeit da drin rumliegen, sondern klassischerweise, wenn man jetzt wirklich, wenn wir ja so rumgesponnen haben, man möchte zum Mars fliegen, man ist mehrere Monate unterwegs, willst du ja diesen Zustand A nicht dauerhaft aufrechterhalten, dass du so stark beschleunigst, sondern irgendwie wieder auf diese 1G kommen, ne, damit du wieder so eine normale Schwerkraft spürst und dich im Optimalfall auch frei bewegen kannst auf dem Schiff. Wie sieht das denn im Weltraum aus? Wie funktioniert das? Laufe ich dann auf dem Boden der Rakete rum, bremst die ab und ist sie dann noch schnell genug, um überhaupt anzukommen?
Wenn man jetzt zum Mars fliegen würde, hätte man nicht den Luxus, um die ganze Zeit mit der typischen Erdbeschleunigung auf dem Boden der Rakete stehen zu können, weil die Triebwerke, die uns aktuell zur Verfügung stehen, einfach nicht, die sind zu ineffizient. ja, du kannst nicht so viel Sprit mitnehmen, dass du die ganze Reise zum Mars mit einem G beschleunigen kannst und dann die Rakete wendest und dann mit einem G bremst und dann bist du da und all das ist cool. Das ist, das wäre natürlich sehr angenehm, weil dann würdest du dich fühlen wie auf der Erde, aber das ist realistisch nicht machbar. Aktuell.
Okay, das war das Stichwort. Aktuell geht es noch nicht.
Aktuell geht es nicht. Ich meine, wenn ich jetzt irgendwie rumspinnen kann und irgendein cooles Triebwerk habe, das eben konstant diese Beschleunigung aufrechterhalten kann, dann wäre das eine sehr angenehme Art und Weise, weil ich nicht beeinträchtigt bin durch diese Reise. Ja? Ich habe nicht die typischen Probleme, die sich unter Schwerelosigkeit ergeben, wie Muskelabbau, Knochenabbau. Ja, gut, ich meine, ist es vielleicht gar nicht so schlimm, weil es ist eh nichts los. Ich kann den ganzen Tag trainieren, um dem entgegenzuwirken.
Du, Florian, um da einmal für mich gerade auch das Bild klar zu ziehen, wenn ich es schaffen würde, mit einem G Richtung Mars zu beschleunigen, konstant, sodass meine Besatzung eine angenehme Schwerkraft hat, bin ich richtig in der Annahme, und das ist, glaube ich, ganz spannend, auch für Ortis, für das Raumschiff-Design, dass dann der Boden meiner Rakete im Prinzip das Triebwerk ist. Also wenn ich mir jetzt das Röhre vorstelle, wo unten ein Triebwerk ist, dann laufe ich praktisch auf verschiedenen Stockwerken dieser Rakete, dieses Raumschiffs herum, weil das ist doch der Punkt, an den ich drangedrückt werde. Ist das korrekt?
Genau. Ja, das ist vollkommen korrekt.
Das heißt, die Vorstellung, so eine Art Schiff, also ich nehme jetzt mal ein Kreuzfahrtschiff, wo hinten dran einfach ein Raketentriebwerk ist, wird gar nicht funktionieren, weil wir würden ständig an die Seitenwand gedrückt werden.
Ja, genau, du dich drückst halt nach hinten.
Oder genau, nach hinten dann.
Dich nach Achtern.
Ja, so. Oh, schön. Ja.
Mir hat das immer geholfen, dass man sich vorstellt, also du hast jetzt ein Hochhaus und so wie man sich in einem Hochhaus bewegt und die Rakete, also da, wo die Beschleunigung ist, wo die Düse ist, ist einfach der Keller.
Na? Ja, genau.
Und das hilft mir, wenn ich versuche, in meinem Kopf mir diese Art vorzustellen, wie eben, ja, dass ich quasi ein Hochhaus ins Weltall schicke und da entlang laufen die Leute. Das ist ja auch, ich glaube, in The Expanse, in der Serie, wird das schon auch so umgesetzt, genau wie du es auch beschrieben hast, mit, die haben dann natürlich den Science-Fiction-Motor, der auf 1G beschleunigt und dann dreht sich das Schiff, wenn es dann ankommen will, um zu bremsen auf 1G, und die Leute laufen halt eben tatsächlich auch dann so wie gerade beschrieben und haben dann halt eben diese Schwerkraftsituation auch. Aber die Raumschiffe sehen dann auch nämlich ganz anders aus, wie wir das sonst immer so sehen, ne? Weil unsere Sehgewohnheiten sind jetzt hier, sag ich mal, nämlich den Sternzerstörer, wie jetzt alle, also ne, wie wir es eben normal kennen, wie das klassische Schiff. Und das funktioniert eben nicht. Und das ist ein ganz, ganz, ganz entscheidender Faktor, auch natürlich im Raumschiff-Design. Also das ist ja die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, wenn ich das richtig verstehe und so wie wir es auch schon mal im Götterkomplex, als wir uns über Weltraumhabitate unterhalten haben, ist ja noch die Möglichkeit, dass wenn ich jetzt gerade mal nicht beschleunige, ich bin auf meiner gewünschten, sag ich mal, Zielgeschwindigkeit, dann würde ich mich ja wieder im freien Fall befinden, wenn ich das richtig verstehe. Und dann gäbe es ja die Möglichkeit, wieder über rotierende, also ne, wenn ich das Schiff in Rotierung, in eine rotierende Bewegung versetze, dann quasi eine Art künstliche Schwerkraft bzw. Gravitationskraft zu erzeugen.
Das heißt, du spinnst quasi gerade dieses Prinzip, ich drehe das Raumschiff quasi um eine Mittelachse und man kann jetzt quasi an der Außenhülle langlaufen.
Genau,
ja?
Genau.
Da gab's ja auch mal auch andere Designvorschläge, wo so große Ringe irgendwie um das Raumschiff herumgebaut waren. Das gibt's auch, glaube ich, in dem Film Der Marsianer. Da kann man quasi in den sich stetig rotierenden Ringen quasi laufen.
Genau, das würde aber dann nur gehen, wenn ich nicht beschleunige. Sonst würde ich ja dann schon wieder an irgendwelche Wände gepresst. Ist das ein richtiges Verständnis, dass man über solche Möglichkeiten, wenn ich solche Ringstrukturen hätte als Raumschiffdesign, ist das was, womit man dann halt auch, sag ich mal, diesen 1G Erdanziehungskraft simulieren kann? Oder ist das ein Trugschluss, was man so gerne in Science-Fiction-Filmen dann auch schon mal
sieht? Nee, das geht schon. Also an sich ist das ja jetzt nichts anderes, wie wenn man sich in ein Kettenkarussell setzt zum Beispiel. Man hängt an einem Seil, man dreht das Ding schnell und es zieht einen nach oben, was ja dann die Kombination ist aus, es zieht nicht nur die Gewichtskraft an der Kette, sondern eben auch die Zentrifugalkraft. Die zieht mich nach außen. Und genau diesen Effekt hätte ich dann auch, wenn ich diesen Ring rotiere. Es gibt eben für die Dinge, die sich in diesem Ring befinden, eine Kraft nach außen. Das heißt, ich könnte auf dieser äußeren Ringwand laufen, beziehungsweise wenn ich was loslasse, dann fällt es nach unten. Mhm. Das geht tatsächlich, man kann da auch ein G erreichen. Ich glaube, die spannende Frage ist, brauche ich wirklich ein G oder fühle ich mich auch bei einem halben G wohl oder so? Ja? Beim Flugzeug ist es ja auch so, man hat ja den effektiven Druck nicht von Meereshöhe, sondern von 2.000, 3.000, 4.000 Metern, wenn man fliegt. Mhm. Ja, also da kann ich mir schon auch vorstellen, dass man quasi nicht dieses eine G nonstop braucht, sondern zumindest eine erträgliche Kraft, die einen nach unten zieht, um das Gefühl zu vermitteln, ja, ich stehe auf einem Boden und fliege nicht nur schwerelos durchs All. Mhm. Da ist es jetzt aber spannend, wie sieht so ein Ding real aus? Weil der Durchmesser von so einem Ring und die Drehgeschwindigkeit dieses Rings bestimmt natürlich, wie stark drückt es mich zu Boden.
Ja.
Und was es halt immer für Effekte gibt, wenn ich mich in einem drehenden System befinde, es gibt die sogenannte Corioliskraft, die macht dann halt doch, dass es nicht ganz so ist wie auf der Erde. Ja, also wenn ich einen sehr kleinen Ring hätte, der sich sehr schnell drehen muss, um dieses eine G zu erzeugen, dann habe ich eben noch ablenkende Effekte. Also wenn ich dann etwas fallen lasse, dann fällt es in einem Trägheitssystem gerade zu Boden.
Ja.
Ich bewege mich ja aber in der Zeit, oder das ganze Ding dreht sich aber weiter.
Okay,
ja, das heißt, in dem System dieses sich drehenden Rings macht dieses Teil nachher einen Bogen.
Mhm.
Ja, und da gibt es tatsächlich auch sehr lustige Filme. Also es gab tatsächlich, oder was heißt Filme? Dokumentationen. Man hat tatsächlich Experimente gemacht und da gibt es ein sehr eindrückliches Bild von jemandem, der wirft einen Dartpfeile oder etwas größere Pfeile. Die fliegen wirklich um die Kurve. Also der steht nicht gerade vor dieser Zielscheibe, sondern die steht so ein Stückchen links von ihm und zeigt so 45 Grad zu ihm oder so.
Aha.
Und das heißt aber auch, also wenn ich natürlich Ressourcen hätte, beliebiger Art, dann würde ich diesen Ring sehr groß bauen und ihn sehr langsam drehen lassen.
2 Kilometer hatte ich mal gelesen, dass das so eine recht angenehme, also da ging, das ist so diese Frage nach so Raumstationen, wenn ich lange das machen will, dass da so ein 2 Kilometer Radius immer so vorgeschlagen worden ist, der sich irgendwie eine Minute oder was irgendwie, also jetzt ist auch eben ein bisschen gefährliches Halbwissen, aber eben langsam und groß statt klein und schnell, ne?
Genau. Die Kraft hängt von der Drehgeschwindigkeit ab. Das heißt, je langsamer ich mich drehe, desto weniger stark ist dieser Einfluss.
Mhm.
Den habe ich auch auf der Erde. Ja, also die Erde dreht sich. Ich habe auch hier den Einfluss. Aber hier ist er halt so gering. Ich merke das nur an großen Strukturen, wie das Wetter. Wenn ich mir die Wetterkarte anschaue, die Luft um ein Tieftruckgebiet dreht auf der Nordhalbkugel immer gleich rum.
Mhm.
Und auf der Südhalbkugel auch immer gleich rum, aber in die andere Richtung. Und das ist die Corioliskraft letztendlich. Ja.
Okay.
Aber da geht es ja um Strukturen, die sind hunderte, tausende von Kilometern groß.
Das geht aber auch bei der Toilettenspülung, ne?
Nee, das ist ein Fake. Das ist widerlegt.
Ach, okay.
Ja. Ah, ja, guck mal.
Witzig, das ist so mein gefährliches Halbwissen, ne? Und direkt falsch, Burp.
Also das haben sie uns auch in der Uni erzählt, da haben wir alle protestiert. Also
sehr gut.
Den Effekt gibt's schon, aber der ist so klein.
Okay.
Da spielt jedes bisschen Kalk, was irgendwo in deinem Wasserhahn drin ist, wahrscheinlich mehr eine Rolle als okay. Die Corioliskraft.
Gut, also wir haben gerade im Götterkomplex widerlegt, dass sich auf der Nordhalbkugel das Toilettenwasser in eine andere Richtung dreht als auf der Südhalbkugel. Dankeschön.
Ja, sehr gerne. Also wenn ich jetzt hier so eine gemütliche Schwerkraftsumgebung erzeugen will, dann will ich halt, wie gesagt, so einen schönen großen Ring bauen, damit ich eben nicht dem Phänomen ausgesetzt bin, dass ich diese parasitäre Kraft noch bekomme.
Mhm.
Das Fiese ist, das verhält sich nicht nur so, wenn ich irgendwas fallen lasse oder wenn ich irgendwas werfe. Das, je nachdem, wie schnell sich das Ding bewegt, kann sich das auch schon auf meinen eigenen Körper ausüben oder auswirken. Wenn ich mich quasi in Drehrichtung, wenn ich was tue mit meinen Armen oder senkrecht zur Drehrichtung, kann es schon sein, dass ich mich gar nicht mehr richtig bewege, weil ich diesen Effekt kompensieren muss. Ja, also es könnte sein, wenn ich ein sehr schnell drehendes System habe und ich bin jetzt gewohnt, immer in Drehrichtung zu arbeiten mit meinen Händen und dann setze ich mich mal 90 Grad versetzt dazu hin, dann ist es gut möglich, dass ich an allem erstmal vorbeigreife, was ich greifen will. weil es gibt halt eine extra Kraft, die in der anderen Richtung, also in einer anderen Ausrichtung, in eine andere Richtung gewirkt hat.
Nicht gegen die Rotation pinkeln.
Oh, das wäre ein guter Spruch für unseren Weltraumkalender tatsächlich. Ja, genau.
Nicht gegen die Rotationspickel.
Das stimmt. Ja, stell dich leicht versetzt. Ne? Du musst, also wir sind hier in so einem kleinen rotierenden System. Denk dran, stell dich nicht gerade vor die Toilette.
Hör mal, als ich in deinem Alter war, musste ich in einem Ring pinkeln, der nur einen halben Kilometer groß war.
Das wäre so ein geiles Toilettenschild für die Männer, wenn dann steht, bitte, ne, stellt euch so und so versetzt, denkt dran, ne?
Denkt an die Markierung.
Denkt an die Markierung, bitte hier pissen. Aber fantastisch.
Also, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ist, was für ein Durchmesser ich wirklich brauche, damit dieser Effekt der Corioliskraft, damit der vernachlässigbar wird. Da muss ich gestehen, bin ich gerade nicht vorbereitet. Aber also ich weiß nicht, ob man wirklich 2 Kilometer braucht. Also 2 Kilometer klingt ja wirklich nach aktuell nicht erreichbar. Mhm. Vielleicht tun es auch 100 Meter oder 20 oder so, ich weiß es nicht.
Ja. Ich hatte da in dem Kontext auch mal gelesen, dass es ja so ist, dass du ja auch, weil du ja so angesprochen hast, wie das teilweise unterschiedlich, also wie diese Kräfte unterschiedlich auf dem Körper wirken. Und diese Kraft wirkt ja am stärksten am Fuß. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, es wird ja auch oft in Science Fiction so gemacht, das sind jetzt riesen kilometergroße Ringe und hat mehrere Stockwerke und sowas und ich laufe da dran, dann ist ja aber diese Kraft natürlich nicht immer gleich. Ne? Wenn das jetzt ein Ring ist und wir immer auf der gleichen Ebene laufen, okay, dann ist sie natürlich am Kopf etwas geringer als am Fuß, aber das ist ab einer gewissen Größe oder Geschwindigkeit wahrscheinlich zu vernachlässigen. Aber wenn ich jetzt sage, ich laufe mehrere Stockwerke an diesem Ring entlang, das wollte ich dich nämlich auch noch fragen, ob man dann sagt, nee, also das geht nur auf der einen Ebene, aber wenn du dich dann 3 oder 4 oder 5 Meter von dieser Ebene entfernst, dann sind schon die Auswirkungen wieder so schwach oder so stark auf den Körper, dass das eben nicht klappt. Also zum Beispiel so ein Haus, ich baue jetzt einen 2 Kilometer langen, 2 Kilometer Radiusring und baue da ein Haus drauf. Ist das im Dach unterschiedlich wie im Keller?
Das ist tatsächlich immer eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Also ich meine, wenn ein Haus irgendwie 20 Meter hoch ist, dann ist es ja im Vergleich zu einem 2 Kilometer Radius, ja gut, es ist 1%.
Also denkst du, ist vernachlässigbar?
Das merkst du dann nicht, ja.
Ja.
Aber das ist wahrscheinlich auch ein Effekt, wenn du einen sehr kleinen Kreis hast, dass es tatsächlich so ist, dass du am Fuß mehr Beschleunigung erfährst als im Kopf.
Ja.
Was ich auch gelesen hatte, ich habe natürlich keine Erfahrung damit, sondern nur angeeignetes Wissen, dass diese Drehung eben auch aufs Innenohr wirken kann.
Mhm.
Dass du quasi so eine Art Sehkrank werden kannst. Vor allem, wenn du dich dann relativ zu der Drehrichtung halt bewegst. Also wenn du deinen Kopf drehst oder so. Ich würde auch davon ausgehen, dass das mit zunehmender Größe dieses Rings, also dann auch gleichzeitig abnehmender Drehgeschwindigkeit, immer weniger wird. Ja. Aber ich denke, wenn du halt ein sehr kleines System hast, ich glaube, das ist tatsächlich ganz schön anstrengend. Also zum einen den Effekt, dass du halt noch eine Extrakraft hast, die du nicht gewohnt bist und die sich ändert, je nachdem, wohin du schaust. Und den Effekt, dass dein Gleichgewichtssinn halt auch total durcheinander kommt.
Mhm.
Weil auf den natürlich auch diese Kraft wirkt.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Ja, je größer du das Ding machst, desto unempfindlicher wird's. Ich denke, das ist auch der Grund, wieso man sowas noch nicht in einem praktischen Einsatz gesehen hat, weil es halt für die Missionen, die man aktuell so im All verbringt, die waren etwas länger als ein Jahr, da kamen die Leute halt bisher gut aus mit körperlichem Training, um eben dem Abbau von Muskel und Knochenmasse und so weiter entgegenzuwirken.
Mhm.
Und der Aufwand, so ein rotierendes System zu bauen, ist schon sehr hoch.
Mhm.
Also wenn du dir vorstellst, du baust jetzt irgendwie so einen 50-Meter-Ring oder so, willst dann aber ja irgendeinen Teil haben, der sich nicht rotiert, weil du willst ja vielleicht irgendwas andocken. Das heißt, da brauchst du halt irgendein Dichtsystem, das die beiden miteinander verbindet, aber es muss eine Bewegung zulassen. Und also ich glaube, man hatte mal sich überlegt, ob man an die ISS auch so eine Art Zentrifuge baut, aber das wie wir sehen, ist ja nichts geworden weiter. Also ich glaube, der Aufwand aktuell wäre schon sehr hoch, sowas umzusetzen. Ja,
bleibt man halt eher dann tatsächlich jetzt Richtung Science-Fiction-mäßig gedacht, dann bei solchen großen Stationen, Raumstationen, wo man sagt, okay, wir wollen das dauerhaft mit mehreren Leuten eben haben und diese Station beschleunigt halt eben nicht mit 1G durch die Gegend, sondern sie befindet sich in einer Kreisumlaufbahn, aber da würde das ja Sinn machen, ne, dass man dann sagt, okay, da haben wir jetzt tatsächlich, oder ein Generationenschiff, ne, wenn man über sowas nachdenkt, dass man jetzt sagt, dieses Schiff beschleunigt, weil das ist nämlich jetzt auch nochmal meine Frage, wenn ich das nämlich alles richtig verstanden habe, haben wir zwei Möglichkeiten mit der künstlichen Gravitation. Ich kann entweder beschleunigen und ich werde an den Boden meiner Rakete gedrückt und das kann ich so gestalten, dass ich eine 1G-Beschleunigung im Prinzip habe und dann kann ich auf dem Boden der Rakete laufen. Und das mache ich beim Start. Das mache ich die ganze Zeit während der einen Reise, bis ich irgendwann sagen will, ich möchte das Raumschiff drehen und ich möchte jetzt abbremsen. Und dann muss ich wieder genauso stark quasi in die Gegenrichtung Schub geben, bis ich am Zielpunkt angekommen bin. Dann hätte ich quasi eine Reise, die kann auch 6 Monate gehen, aber ich hätte diese 1G-Schwerkraft im Prinzip simuliert. Dann brauche ich ja auch kein Kreissystem, aber dann brauche ich einen Antrieb, der irrsinnig viel Energie hat, weil er ja konsequent Schub geben muss. Ne? Das ist ja das eine Prinzip. Das andere Prinzip ist, wenn ich das richtig verstehe, ich habe jetzt die Leute erstmal quasi angegurtet, sage ich jetzt mal ganz blöd, ja, die sind jetzt alle im Liegen von mir aus. Das Schiff beschleunigt jetzt, sagen wir mal, mehrere Stunden extrem stark und das lässt sich auch aushalten. Und dann stoppe ich die Beschleunigung, dann wäre ich ja wieder in einer wäre ich ja in der Schwerkraft. Normalerweise würden sie die Astronauten in dem Zustand ja dann einfach, wenn ich jetzt keinen Schub mehr gebe, bin ich im freien Fall. Dann sind sie schwerelos.
Genau, du sagtest, genau.
Und dann könnte ich die Ringstruktur sozusagen anschmeißen, sagen so, ihr geht jetzt alle in die Ringe. Die fangen an, sich zu bewegen. Das Schiff gibt keinen Schub mehr, es bleibt dann konstant, fliegt in die Richtung, wo ich hin will. Aber ich könnte jetzt da auch monatelang auf diesen Ringen verbringen. Müsste dann aber, wenn das Schiff bremst, wieder allen sagen, so Leute, gurtet euch wieder an. Oder geht in eure Gravitationsschutz, wie auch immer, Mechanismen, wie auch immer das dann ist. Das Schiff bremst wieder. Dann habe ich natürlich wieder diese enormen G-Kräfte, die dann auf mich einwirken. Habe ich das so grundsätzlich vom Grundmechanismus verstanden, was jetzt nur dieses Thema Schwerkraft angeht?
Ja, würde ich schon sagen.
Mhm. Sehr schön.
Juhu! Er hat es verstanden.
Ja, sehr gut. Es gibt noch einen gewissen Effekt, wenn wir so einen drehenden Ring auf so einem Schiff drauf haben. Das gibt dann einen Kreiseleffekt.
Ach du Scheiße.
Der auf der einen Seite gut ist, weil das natürlich stabilisiert. Also so ein Fahrrad stabilisiert sich selber, kannst du absteigen, fährt weiter, hat 2 Kreisel.
Ist mir schon passiert, tut weh, aber ja, es fährt weiter.
das Fahrrad würde weiterfahren. Ja. Ähnlich wird es bei dem Schiff dann auch. Es gibt ja diese stabilisierende Wirkung, diese drehende Struktur stabilisiert das ganze Ding. Wenn ich jetzt die Richtung ändern wollte, während sich das Teil dreht, habe ich einen ulkigen Effekt, weil dann habe ich eben genau diesen Kreiseleffekt, dass ich eigentlich 90 Grad versetzt zu dem, wo ich hin will, beschleunigen muss, weil der Kreisel dann in eine andere Richtung ausweichen will.
Aha.
Ja, ja, also okay. Das, wenn ihr mal in die Gelegenheit kommt, einen Platten zu flicken an einem Fahrrad, dann nimmt mal dieses Fahrrad an der Achse, also dieses Laufrad an der Achse, dreht es mal und dann bewegt ihr mal diese Achse.
Mhm.
Ja, und guckt mal, wie sich das anfühlt. Also ihr drückt nach vorne und das Ding kippt nach rechts oder nach links, je nachdem, wie rum sich das Rad dreht.
Das ist ja auch wieder so unintuitiv. Ich hätte jetzt gedacht, ja cool, ich habe schon quasi mein Raumschiff im Kopf, ne, und wie das funktioniert. Mhm. Das heißt also, wenn ich jetzt ein Generationsschiff habe, dann ist jetzt mal eine spontane Kurskorrektur richtig kacke, ne? Weil am besten fliegt es in eine Richtung, damit die Kreise da nicht gehen.
Ja, du musst es nur wissen.
Du musst es wissen, genau. Dann kannst du vorher das Ding abschalten. Ne?
Du musst es richtig ansteuern, wenn es sich dreht, ja, weil du hast dann halt einen ulkigen Effekt. derjenige, der die Struktur auslegt, soll es auch wissen. Okay. Weil das
wäre nicht schlecht,
Das wäre nicht schlecht, ja, weil wenn du davon ausgehst, naja, das Ding muss den Start können und ein bisschen... Äh, und ein bisschen drehen und dann hast du plötzlich noch den Effekt, du drehst dich und willst das Teil, das ganze Teil dabei drehen, da passieren halt ulkige Sachen. Und die Frage ist halt auch, wenn du so eine riesige Struktur hast, die musst du ja auch beschleunigen.
Mhm, ja.
Ja, die hat natürlich auch ein riesiges Trägheitsmoment. Ja, das heißt, das Ding auf Geschwindigkeit bringen ist ein gewisser Aufwand und es dann auch runter zu bremsen, genauso wieder. Mhm. Ja. Also du kannst es nicht einfach festhalten in der Mitte, weil dann dreht sich einfach das ganze Ding. Ja. Also inklusive der Mitte. Ja, ja, also da musst du halt noch irgendwie radial an deinen Ring noch irgendwie Triebwerke anbauen oder ich weiß nicht was, um das Teil zu beschleunigen oder wieder abzubremsen.
Dafür hat man ja Computersysteme.
Ja, das kriegt man schon hin.
Da fällt mir ja tatsächlich ein Experiment ein, was ich die Tage mal beim hier Devscrolling bei Instagram gesehen habe, wie ein Standard-Physik-Vorlesung. Genau das, der Professor hat ein rotierendes Rad vor sich, hält das so fest und sitzt auf einem Stuhl, auf einem Drehstuhl. Mhm. Ja. Und dann hält er das Ding nur ein bisschen nach rechts und dann dreht er sich auch mit dem Stuhl nach rechts. Und dann hält er es wieder nach links, dann dreht er sich mit dem Stuhl nach links. Also das, ja, so muss man sich das, glaube ich, vorstellen. Mhm. Ne?
Genau. Das ist der Drehimpulserhaltungssatz. Ja.
Ach, guck mal.
So heißt der Scheiß. Ja.
Florian, ich weiß nicht, ob dir das so, so ganz bewusst ist, aber ich glaube, diese Aussage hat hier gerade ein wirklich sehr schön und detailreich ausgearbeitetes Designkonzept eines Generationsschiffs gerade ein ganz klitzeklein bisschen zerspringen lassen. Und ich gucke hier wirklich ehrlicherweise sehr, sehr enttäuschte Augen gerade.
Nee. Florian hat ja gesagt, also wenn ich den Kreisen, ich werde das Design auch irgendwann mit Florian noch besprechen müssen. Da kommt er nicht drum rum. Soweit ist er jetzt. Ich habe ein Schiff im Kopf mit mehreren Kreisformen, hinten natürlich eine fette Turbine dran und habe gedacht, okay, one way passt. Wenn sich das Schiff nicht wenn es keine Kurskorrektur machen muss, ne, und einfach geradeaus fliegt, dann haben wir das Problem ja gar nicht. Aber ansonsten hattest du gesagt, dass es dann noch irgendwie Möglichkeiten gäbe, die Ringe selber dann noch mit Korrekturschubdüsen auszustatten, aber das ist
das führt jetzt weit.
Genau, das führt viel zu weit.
Aber bei eurer Besprechung würde ich auch gerne Mikrofon mitlaufen lassen.
Oh ja.
Ja,
und wenn es nur für mich ist, wenn ich schlafen möchte.
Also ich glaube, man kann mit sowas schon umgehen, aber es ist wahrscheinlich wieder sehr anti-intuitiv.
Mhm.
Aber wir haben ja Gott sei Dank Zeit, um uns darüber zu unterhalten. Und apropos Zeit, die geht uns hier gerade ein bisschen flöten, aber es ist unfassbar, was wir hier wieder an Input bekommen haben. Und da muss ich persönlich sagen, ich stehe ja mittlerweile so sehr auf Physik. Ne? Also dank dem Götterkomplex muss ich sagen, es ist ein Feld, das sich mir neuerdings so erschließt, dass ich sage, warum zur Hölle fand ich das in der Schule nicht so cool? Aber jetzt muss ich sagen, boah, dankeschön, unintuitive Systeme machen mir gerade mehr Spaß denn je. Ich glaube, wir werden an der Stelle mal einen kleinen Cut machen, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen. Wir werden uns in der nächsten Folge wieder mit dem Florian zusammensetzen und dann noch die ein oder andere Frage erörtern, wenn es darum geht, ja, wie können denn solche Konzepte manövrieren im Weltraum aussehen, gerade wenn wir vielleicht auch in Kampfsituationen stecken. Ich muss erstmal sagen, an der Stelle herzlichen Dank, Florian, dass du bis hierhin durchgehalten hast, auch mit uns voll Laien, die wirklich auch immer wieder fettes Fragezeichen über den Kopf hatten. Das hat man hier durch den Videocall grandios sehen können.
Allerdings. Den hätten wir echt live schalten müssen.
Eigentlich schon.
Genau, ja. Laien versuchen, Physik zu verstehen und Florian gibt sein allerbestes.
Ich muss gestehen, in der Vorbereitung auf diese Runde habe ich mich tatsächlich gefragt, wie kriegst du das hin, wenn du nicht mal eben zwei, drei Vektoren an irgendeinen Flipchart malen kannst? Ja.
Ich bin froh, dass du es nicht gemacht hast. Ich glaube, dann wäre ich ausgestiegen.
Ja, ist okay.
Da bist du im Übrigen, du bist ja quasi an der Stelle eh schon mein Held, weil ich hatte vorher die Aufgabe, genau diese Folge als Konzeptfolge mal irgendwann auszuarbeiten und habe auch gesagt, das ist nicht möglich. Ich kann das nicht machen. Ich kann das nicht verbalisieren. Ich kann das nicht erklären. Das ist sicherlich, haben wir heute eine Folge, die für den einen oder anderen Hörer und für mich auch insbesondere eine ist, die man einfach auch ein- oder zweimal sich nochmal anhören muss, wenn man wirklich das verstehen möchte. Aber mir wäre das nicht möglich gewesen, das auf in der Art, wie du das machst, zu erzählen und denen die Möglichkeit eben zu geben, zu sagen, hey, wir sprechen über unintuitive Systeme. Und das ist super schön und super interessant gewesen, dass du das halt jetzt auch mal einfach auch gebrochen hast. Und jeder, der Spaß an sowas hat, jetzt zumindest weiß, okay, ganz so einfach, wie Science Fiction uns das erzählt oder wie die Literatur uns das glauben macht, ist es einfach nicht. Und für uns eben auch nochmal natürlich die Kernfrage, die du jetzt aufgemacht hast. Ne? Du siehst, ich habe mir Gedanken gemacht über Raumschiff-Elemente und wie sie sich bewegen. Und dann sagst du, naja, das geht eben alles so, aber nicht und es funktioniert nicht. Wird für uns ja sehr, sehr spannend auch sein, wie hart gehen wir mit diesem Wissen halt auch um und was setzen wir und wollen wir das. Aber diese Folge hat jetzt insbesondere ja einen ganz wahnsinnigen Wissensbeitrag gegeben für die Grundverständnisse für Bewegung im Weltall. Und das ist immer alle Male, finde ich immer total genial, dass man diese Grundlagen einmal kennt und dann guckt, wie man mit solchen Ideen eben spielt. Da herzlichen Dank, hätte ich diese Folge machen müssen, dann hätte ich mich, ja, wahrscheinlich wäre ich einfach geflohen oder sowas, wäre abgehauen. ja, riesen Dankeschön.
Sehr gern.
Super. Dann bin ich wohl der Letzte der drei in der Runde. Also ich kann mich komplett dem anschließen, was Orte gesagt hat. Vielen, vielen Dank für deine Arbeit und dass man sich das vorstellen kann. Ehrlicherweise zwei Hinweise habe ich noch, die ich gerne einmal loswerden würde. Zum einen, wie eben erwähnt, Kerbal Space Program hilft da wirklich, um so Orbitalmechaniken sich irgendwie klar zu machen.
Das kann ich nur bestätigen.
Ja.
Also wenn ihr es noch nicht kennt, es lohnt sich auf jeden Fall.
Und es macht auch wirklich Spaß. Also es ist tatsächlich nicht trockene Physik, sondern es macht Spaß. Also Spaß am Scheitern hat man vor allem. Und dann der zweite Hinweis, wir hatten über diese Humantransfer und so weiter, dass das richtig viel Berechnung ist, weil ich genau den Himmelskörper treffen muss, wo ich hin möchte. Darüber hatten wir gesprochen. Da gibt es einen tollen Podcast, der sich mit der aktuellen Raumfahrttechnik in der heutigen Zeit befasst. Der heißt Auf Distanz und da gibt es eine Folge, die verlinke ich auch in den Shownotes, zum Thema Flugdynamik im Weltraum. Und der ist tatsächlich im ESOC, das ist das ESA, das ESA-Kontrollzentrum, wo die eben Satellitenmissionen oder auch Sondenmissionen planen. Und der interviewt eben den Chef oder einer der Mitarbeiter, der in dieser Flugdynamikabteilung ist und genau das macht. Also mit riesigen Computern berechnen, welche Swingbys, also welche Schwerkraftfelder ich ausnutze, um auf welche Bahn zu kommen, etc. pp. Wahnsinnig spannende Folge, kann ich tatsächlich sehr empfehlen. Und der letzte Hinweis, dann bin ich hier aber auch raus. Lieber Florian, ich weiß nicht, ob du es wusstest. Die beiden Jungs haben es auf jeden Fall wieder vergessen. Wir sind heute in der Tat in der Episode Nummer 50.
Jawohl.
Das ist schon ein ganz schönes Brett, muss ich sagen. Und dann auch noch so ein Knaller. Also schöner kann mein Abend hier jetzt eigentlich nicht enden. Also von daher, vielen, vielen Dank.
Das heißt, ich muss tatsächlich gleich mein alkoholfreies Bier noch durch ein richtiges Bier ersetzen, ne?
Also, unbedingt.
Lieber Florian, nochmal Dankeschön an der Stelle. Ich kann offiziell sagen, du bist das zweite Mal beim Götterkomplex. Dementsprechend bist du ein Tier 2 Semidei.
Alles klar. Na dann. Sehr gern.
Das heißt, du hast jetzt auch die Berechtigung, dir mal die Designs vom Orti mal reinzuziehen.
Das hast du freigeschaltet, auf jeden Fall, ja.
Das hast du also Tier 2, Gott beim Götterkomplex bist du mittlerweile. Schön, dass du da gewesen bist, ihr Lieben da draußen. Wir verabschieden uns in dieser wirklich sehr spannenden Folge hinaus in eine weitere Folge, die sich genau um dieses Thema dreht. 50 Folgen der Götterkomplex. Bleibt uns da draußen erhalten. Wir bedanken uns herzlich. Wenn ihr noch Lust habt, den Götterkomplex zu verfolgen, ein Like dazulassen, dann folgt uns doch einfach auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Und ein Like sorgt immer dafür, dass der Götterkomplex gefunden wird und wir weiterhin solche tolle Themen mit euch besprechen können. In diesem Sinne, bleibt mir nur zu sagen, wir wünschen euch einen wunderschönen guten Abend, wunderschönen guten Morgen, wunderschönen guten Nachmittag, egal welche Space-Zeit gerade bei euch ist. Und wir verabschieden uns traditionell mit einem liebgemeinten 50 Folgen starken Und der Florian hat mitgemacht.
Ja.
Bis dann.